Deutschlandfunk, Wirtschaft und Gesellschaft.
Mit Markus Wolf herzlich willkommen zu den wichtigsten Wirtschaftsnachrichten des Tages. Bosch ist das beliebteste Tech-Unternehmen. Das ist das Ergebnis einer Markenbefragung vor einigen Jahren gewesen. Und das, obwohl die gewinnbringenden Unternehmensbereiche gar nicht dort zu finden sind, wo man sie vielleicht überall trifft, im Alltag, im Haushalt vielleicht, sondern zu knapp 60% sind die gewinnbringenden Unternehmensteile in Autoteilen und in Autosystemen. Jetzt aber steht der weltgrößte Autozulieferer aus Stuttgart genau wie die gesamte Branche vor der Aufgabe, sich selbst neu zu erfinden. Wir hören gleich von den Bosch-Plänen und von den Befürchtungen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Außerdem hören wir von Lösungsvorschlägen für die allgemeine Wirtschaftsflaute und zwar nicht aus Baden-Württemberg, sondern aus Brüssel, wo heute ein EU-Gipfel zu Ende ging und aus Washington, wo Finanzminister Christian Lindner sich bemühte, Kritik am deutschen Wirtschaftsmodell zu kontern. Einiges los also an diesem 18. April 2024. Herzlich willkommen bei Wirtschaft und Gesellschaft. Und wir schauen direkt mal nach Brüssel. Er ist so etwas wie der heilige Gral der letzten 20 Jahre gewesen, dieser Begriff.
Competitiveness.
Wettbewerbsfähigkeit, Competitiveness, hier aus dem Mund von Ursula von der Leyen. Wettbewerbsfähigkeit, ein reichlich abstrakter Begriff und es scheiden sich die Geister daran, wie genau man sie denn erreicht, diese Competitiveness. Weil das so umstritten ist, scheint auch der heutige EU-Gipfel sich deutlich länger zu ziehen als erwartet und unser Brüssel-Korrespondent Peter Kapern kann uns sicher erklären, warum. Peter, an welchem wirtschaftspolitischen Punkt beißen sich die Staats- und Regierungschefs da gerade?
Also in diesem Moment geht es in der Tat um einen Dauerbrenner der europäischen Wirtschaftspolitik. Es geht um die Kapitalmarktunion. Das ist ja ein Projekt, das seit vielen Jahren vor sich hindämmert. Anders kann man das nicht nennen. Beim letzten Gipfel haben sich zum ersten Mal die Chefs, also die Staats- und Regierungschefs, mit diesem Thema befasst. Bis dahin war das immer ein Thema der Finanzminister. Aber jetzt soll dieses Projekt tatsächlich ernsthaft und entschlossen vorangetrieben werden. Und der Grund liegt auf der Hand. Die EU muss gigantische Geldsummen von privaten Investoren mobilisieren für die Transformationsprozesse, denen sie ausgesetzt ist. Also im Bereich der Digitalisierung, des Greening, des Klimaschutzes, der Verteidigung. Bisher ist die USA der Finanzmarkt Nummer eins. Viel Geld von europäischen Sparern und europäischen Anlegern fließt dorthin. Und das soll sich jetzt ändern. Zentrale Bestandteile dieser geplanten Kapitalmarktunion sind ein harmonisiertes Insolvenzrecht und das ist jetzt der Streitpunkt, eine zentralisierte Marktaufsicht, die Deutschland und Frankreich fordern. Und dagegen gibt es jetzt den ganzen Tag schon, jedenfalls so lange wie darüber diskutiert wird, Gegenwehr von etlichen Staaten, insbesondere kleineren Staaten, insbesondere jenen Staaten, die starke Finanzplätze sind, wie beispielsweise Luxemburg und Irland. Und die können sich über diese zentralisierte Finanzmarktaufsicht nicht einigen. Die kleinen Länder sagen, unsere nationale Finanzmarktaufsicht ist prima. Die kommt auch mit einer Kapitalmarktunion der EU zurecht. Es gibt keinen Grund, mehr Bürokratie, mehr Zentralisierung zu schaffen. Gerade eben, so ist aus dem Sitzungssaal zu hören, hat es einen neuen Textvorschlag für Schlussfolgerungen gegeben. Darüber wird jetzt gesprochen. Mal gucken, ob der konsensfähig ist.
So, und neben dieser Mobilisierung von privatem Kapital, die ja anscheinend ein großer Punkt für Diskussionen ist, steht ja auch immer noch die große Frage im Raum, wie staatliche Gelder auf EU-Ebene gebündelt werden können. Auch hierüber wurde ja gesprochen heute. Gab es hier denn mehr Einigkeit?
Naja, es geht nicht nur um die Frage, ob sie gebündelt werden können, sondern ob sie gebündelt werden sollen. Da geht es konkret um den sogenannten Letta-Bericht. Enrico Letta, der ehemalige italienische Ministerpräsident, der hatte den Auftrag bekommen, ein Konzept zu entwickeln zur Reform des Binnenmarktes. Auch dies, um die Wettbewerbsfähigkeit innerhalb der Europäischen Union zu steigern. Und da sind viele bekannte Punkte drin, wie beispielsweise Ausweitung des Binnenmarktes auch auf die Kommunikationstechnologie. Und Dauerbrenner wie Abbau der Bürokratie, aber er fordert auch in seinem Konzept eine europäische Industriepolitik. Und Industriepolitik heißt ja auch immer, bestimmte Industriesektoren zu stützen mit Subventionen. Diese Subventionen fließen bislang nur aus nationalen Kassen nach Genehmigung durch Brüssel an die Empfänger. Und Enrico Letta sagt, das führt zu einer Fragmentierung des Binnenmarktes, weil Subventionen können sich die Länder mit den tiefen Taschen leisten, die armen Länder des Südens nicht. Und so entwickelt sich der Binnenmarkt immer weiter auseinander, statt zu einer Kohäsion zu kommen. Und deswegen sagt er, dass die großen Staaten Teile der Subventionen, die sie ausschütten wollen, erstmal in einem Brüsseler Topf zahlen sollen. Und davon sollen dann europäische Projekte gefördert werden, auch in Ländern, die sich sonst Subventionen nicht leisten können. Ein Punkt, der sicherlich auch noch für monatelange Diskussionen sorgen wird.
Vielen Dank an Peter Kepern für diese Einsichten sowohl zu den privaten Geldern als auch zu den staatlichen Geldern. Die Europäische Union arbeitet also an Reformen für die Wirtschaftspolitik und einer der wichtigsten Treffpunkte für solche Debatten ist auch Washington, zumindest einmal im Jahr, wenn der IWF zu seiner sogenannten Frühjahrstagung lädt. Für den deutschen Finanzminister Christian Lindner ist das jetzt nicht unbedingt ein Heimspiel. Schließlich hat der IWF vor kurzem Deutschland zu mehr Investitionen aufgefordert. Was jetzt Christian Lindner entgegnet und was Bundesbankchef Joachim Nagel, der auch in Washington ist, entgegnet, das können wir jetzt hören von Ralf Borchert, der den beiden für uns zugehört hat. Ralf Borchert, haben Christian Lindner und Joachim Nagel da heute dagegen gehalten, gegen diese Kritik?
Naja, sie haben es versucht umzudrehen und zu sagen, Reformen, zu denen uns der IWF, der Währungsfonds, auffordert, das ist genau das, was wir auch wollen. Lindner ist ja auch FDP-Chef und der hat in diesem Zuge zum Beispiel gesagt, wir brauchen Arbeitsmarktreformen in Deutschland. Da hat der IWF ganz recht in seiner Aufforderung für mehr Investitionen, mehr tun in Deutschland. Es geht aus Lindners Sicht nicht nur um steuerliche Anreize für Unternehmen, damit sie mehr investieren können. Es geht für ihn auch um Arbeitsmarktreformen. Und da hat er einen durchaus provokanten Satz gesagt. Er hat gesagt, wir müssen in Deutschland wieder mehr arbeiten. Hören wir uns an. Christian Lindner.
Das Arbeitsvolumen in Deutschland ist zu gering. Deshalb müssen wir zum Beispiel ungewollte Teilzeit, weil es keine Kinderbetreuung gibt, überwinden. Wir müssen Anreize setzen, auch in Vollzeit zu gehen. Anreize setzen, die Lebensarbeitszeit zu verlängern und auch Lust machen auf die Überstunde, weil der Staat nicht alles vom zusätzlichen Einkommen beansprucht.
Also wir müssen wieder Lust auf die Überstunde haben, sagt Lindner. Und er meint noch, in Italien, Frankreich und anderen Ländern würde eben auf die Lebensarbeitszeit gesehen, auf die Wochenarbeitszeit gesehen, deutlich mehr gearbeitet als in Deutschland.
Und neben der Debatte zum deutschen Wirtschaftsmodell und der Lust auf die Überstunde, welche anderen Themen werden bei den IWF-Beratungen jetzt noch im Mittelpunkt stehen?
Ein weiteres provokantes Thema war ein Vorschlag Brasiliens, das derzeit die G20-Präsidentschaft innehat, Superreiche, Milliardäre zum Beispiel, stärker zu besteuern. Da sagt Lindner, kein guter Vorschlag, bin ich dagegen. Brasilien will da mehr Zusammenarbeit international erreichen. Das hat er also sozusagen abgebügelt. Es geht hier auch um die Reformen der beiden ja oft schwerfälligen Institutionen, IWF und Weltbank. Hier ist Lindner wichtig und auch dem Bundesbankpräsidenten Nagel, dass sich der IWF auf seine Kernaufgaben, wie sie beide betont haben, konzentriert. Also nicht nur Entwicklungshilfe für ärmere Länder, sondern das Weltwährungssystem insgesamt stabil halten. Und ein letzter Punkt, für mich auch sehr interessant hier in Bezug auf die US-Innenpolitik, Ukraine-Hilfe. Der Kongress in Washington will ja am Wochenende doch noch über Ukraine-Hilfe der USA abstimmen. Und ein Teilbestandteil ist hier, eingefrorene russische Vermögen heranzuziehen. Hierzu sagt Lindner, die Vermögen an sich in ihrem Gesamtwert könne man nicht heranziehen, russische Vermögen für die Ukraine. Das widerspreche internationalen Regeln. Aber die Zinsen, also die Erträge, die diese eingefrorenen Vermögen derzeit abwerfen, die wolle man in Kürze, dafür sorgten die europäischen Länder laut Lindner, heranziehen, um der Ukraine zusätzlich zu helfen.
Vielen Dank für diese Einsichten an Ralf Borchert in Washington. Und wir schwenken zurück nach Deutschland. Der Autozulieferer Bosch ist ja so etwas wie ein Schwergewicht der deutschen Wirtschaft. Oft läuft das Unternehmen dabei aber ein bisschen unter dem Radar, weil es nicht börsennotiert ist. Aktuell sorgt der Konzern aber trotzdem für Schlagzeilen, denn Bosch will tausende Stellen abbauen und das hat schon im März zehntausende Mitarbeiter auf die Straße geholt. Gleichzeitig schreibt der Konzern schwarze Zahlen und sichert sich neue Aufträge, auch im Automobilgeschäft. Wie passt das zusammen? Thomas Wagner dazu.
Das war vor knapp 3 Wochen. Rund 25.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter demonstrieren vor der Bosch-Konzernzentrale in Stuttgart gegen den geplanten Abbau von rund 7.500 Stellen weltweit.
Wir sind schockiert und dann auch enttäuscht.
Und der Bosch war immer bekannt als sehr solidarisch. Der Weitblick fällt mir dann.
Und das war heute. Bosch-Vorstandschef Stefan Hartung bei der Vorlage der Bilanz für das zurückliegende Geschäftsjahr 2023.
Wir nehmen die Sorgen unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sehr ernst. Inzwischen haben unsere Gespräche mit den Arbeitnehmervertretern zu ersten Ergebnissen geführt. Grundsätzlich sind wir mit Ihnen einig, dass wir Kosten senken müssen, dabei aber auch nach Alternativen auch zum Stellenabbau suchen.
Und für diese Alternativen zum Stellenabbau greift Bosch tief in die Konzernkasse. So sollen gerade zahlreiche deutsche Standorte im Bereich Antriebe, Elektromobilität und Software fürs Auto erheblich gestärkt werden. Stefan Hartung.
Hier investieren wir in diesem und im nächsten Jahr 4 Milliarden Euro. Zum anderen werden wir bis 2027 700 Millionen Euro in Ausbildung und Qualifizierung von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern unserer Mobilitätssparte ausgeben. Im Rahmen unserer Programme People Acquisition Campus und Mission for Move konnten wir bisher nahezu 3000 Beschäftigte aus unserem Antriebsgeschäft qualifizieren und auf neue Stellen bringen.
Und damit auch den Betriebsfrieden retten. Der Bosch-Gesamtbetriebsrat spricht in einer ersten Stellungnahme von einem bemerkenswerten Durchbruch bei dem Bestreben zur, wie es heißt, gemeinsamen Gestaltung des Mobilitätswandels. Der aber kostet Geld. Milliarden muss der Mischkonzern, bei dem der Automobilsektor etwa 60% des Umsatzes ausmacht, in den Wandel hin zur Elektromobilität und zum autonomen Fahren investieren. Dazu muss er erst einmal auch Milliarden verdienen, hat er im vergangenen Jahr. Der Gesamtumsatz der Robert Bosch GmbH lag 2023 bei knapp 92 Milliarden Euro, etwa 4% mehr als im Vorjahr. Und der Gewinn vor Steuern und Zinszahlungen, das sogenannte EBIT, lag bei 4,8 Milliarden Euro, 1 Milliarde mehr als im Vorjahr. Besonders gut lief es dabei im Mobilitätssektor, also bei Entwicklung und Herstellung von Fahrzeugkomponenten. Hier ging der Umsatz um 7% nach oben auf über 56 Milliarden. Bosch bleibt damit bundesweit die Nummer 1 unter allen Autozulieferkonzernen. Und der Grund für gute Geschäfte in diesem Bereich liegt, so Bosch-Finanzchef Markus Forschner, eigentlich auf der Hand.
Die weltweite Fahrzeugproduktion erhöhte sich dabei mit einem Zuwachs von mehr als 10% auf 93 Millionen Einheiten, deutlich stärker als erwartet.
Im laufenden Jahr sei allerdings wegen konjunktureller Eintrübungen eher mit einem Rückgang der weltweiten Auto-, Bus- und Lkw-Produktion zu rechnen. Der Konzern setze dabei weiterhin, so Bosch-Chef Stefan Hartung, auf
das elektrische Fahren. Allein in diesem Jahr laufen bei uns 30 Serienprojekte für Elektrofahrzeuge an. Die Elektromobilität kommt. Die Frage ist nur, wie schnell in den verschiedenen Regionen der Welt. In Europa werden 2030 nach unserer Einschätzung 70% aller Neuwagen reine Elektroautos sein. In China und Nordamerika 40-50%.
Darauf setzt Bosch mit seinen neuen Technologien für die E-Mobilität. Wie es heute hieß, sollen zukünftig jährliche Umsatzsteigerungen zwischen 6-8% bei einer Umsatzrendite von mindestens 7% die Regel sein. Ein ambitioniertes Ziel.
Von Bosch zum Bau. Dort sind die Aussichten wohl aktuell noch deutlich trüber als bei Autozulieferern. Deutschlandweit fehlen Hunderttausende bezahlbare Wohnungen. Das Statistische Bundesamt hat heute eine Zahl vorgelegt, die deutlich macht, am Trend, dass bundesweit zu wenig gebaut wird, ändert sich vorerst nichts. Steffen Wurzel berichtet aus Berlin.
Politik, Wirtschaft und Verbraucherschutzgruppen sprechen übereinstimmend von einer ausgewachsenen Krise am Bau. Und seit dem Vormittag ist klar, ein Ende dieser Krise ist nicht in Sicht. Die Zahl der Baugenehmigungen ist im Februar weiter zurückgegangen auf rund 18.200. Im Vergleich zum Vormonat ist das ein Minus von gut 18%. Im Vergleich zum Vorjahresfebruar entspricht das sogar einem Rückgang um mehr als 35%. Hintergrund ist, dass sich Bauen drastisch verteuert hat. So muss seit dem russischen Überfall auf die Ukraine deutlich mehr gezahlt werden für Baumaterialien, für Energie und für Löhne. Als größtes Problem gelten aber die gestiegenen Bauzinsen. Der Bundesverband der deutschen Wohnungs- und Immobilienunternehmen GEW forderte in Berlin heute schnelles, entschlossenes Handeln der Politik. Der GEW und auch andere Immobilienlobbyverbände fordern unter anderem zusätzliche staatliche Milliarden, um damit die relativ hohen Bauzinsen subventioniert zu senken. Der Zentrale Immobilienausschuss forderte die Landesregierungen auf, die Grunderwerbsteuer zu senken. Bundesbauministerin Clara Geiwitz von der SPD verweist regelmäßig auf die bereits vorhandenen Bauförderprogramme, unter anderem auf ein neues Zinssubventionsprogramm. Die Bundesregierung will außerdem bestimmte Bauvorschriften streichen oder aufweichen, um günstigeres Bauen zu ermöglichen.
Steffen Wurzel. Der Aufdruck 100% klimaneutral auf Produkten. Der deutet an, dass im Prozess der Entstehung eines Produkts keine CO2-Emissionen angefallen sind. Oder vielleicht doch. Heute startet ein Verfahren am Bundesgerichtshof zu einem solchen Fall. Konkret geht es um Katjes und Micha Erhardt fasst für uns den Debattenstand zusammen.
Seit 2021 produziert Katjes alle Produkte klimaneutral. Dieser Satz, einer Werbeanzeige in einer Lebensmittelfachzeitschrift, ist Stein des Anstoßes und Streitpunkt bei dem Verfahren vor dem Bundesgerichtshof.
Aus unserer Sicht wird in dem konkreten Fall der durchschnittliche Verbraucher den Eindruck gewinnen, dass es dem Unternehmen gelungen ist, das Produkt ohne klimaschädliche Emissionen herzustellen.
Sagt Rechtsanwältin Ulrike Gillner von der Wettbewerbszentrale, die ihren Sitz in Bad Homburg in der Nähe von Frankfurt hat und eine Selbstkontrollinstanz der Wirtschaft für fairen Wettbewerb ist.
Wir sind der Meinung, darüber hätte in der Werbung aufgeklärt werden müssen, und zwar ob und zu welchen Teilen das Unternehmen die behauptete Klimaneutralität erreicht hat, ob durch Einsparung der eigenen Emissionen oder durch Kauf von Kompensationszertifikaten.
Konkret geht es also um die Frage, wie deutlich in einer Werbung ersichtlich sein muss, was hinter dem Begriff der Klimaneutralität eigentlich steckt. Eine ähnliche Frage hatte bereits die Deutsche Umwelthilfe der Drogeriemarktkette DM gestellt. Da hatte im vergangenen Jahr das Landgericht Karlsruhe entschieden, dass das Unternehmen die fraglichen Produkte nicht mehr als klimaneutral oder umweltneutral bezeichnen dürfe. Anders in der ersten Instanz zur Frage der Klimaneutralität bei Katjes. Denn da hat das Oberlandesgericht in Düsseldorf argumentiert, dass Verbraucher den Begriff klimaneutral im Sinne einer ausgeglichenen CO2-Bilanz verstünden. Sie wüssten also, dass die Neutralität auch durch Kompensationsmaßnahmen wie den Kauf von Umweltzertifikaten erreicht werden kann. Entscheidend für das Urteil war auch die Tatsache, dass Katjes in seiner Werbung einen QR-Code mitveröffentlicht hatte, wo man nachlesen konnte, welche Maßnahmen Katjes konkret ergriffen hat, um sich als klimaneutral zu verstehen. Ulrike Gillner von der Wettbewerbszentrale reicht das nicht. Mehr Transparenz über die Art und Weise und das Verständnis von Klimaneutralität sei notwendig, und zwar im Sinne eines fairen Wettbewerbs.
Das hat dann Auswirkungen auf den Wettbewerb, wenn ein Teil hohe Investitionen tätigt in die Einsparung von Emissionen, während andere kostengünstiger Klimazertifikate einsetzen?
In der Tat ist der Unterschied zwischen der tatsächlichen Reduktion klimaschädlicher Emissionen in der Produktion auf der einen Seite und des Ausgleichs von Emissionen andernorts durch Zertifikate entscheidend. Denn Emissionen, die gar nicht erst entstehen, entlasten das Klima direkt. Kompensationsprojekte dagegen mildern nur die Folgen von Emissionen durch Ausgleich andernorts und sind in ihrer Wirkung nur schwer zu beziffern. Bei Katjes selbst war am Vormittag auf Anfrage niemand zu erreichen, der sich zu dem Verfahren äußern konnte oder äußern wollte. Auf Ebene der EU hat schließlich das Europaparlament eine Richtlinie beschlossen, die sogenanntes Greenwashing verhindern will. Verhindern also, dass Unternehmen sich oder ihre Produkte umweltfreundlicher darstellen, als sie es in Wirklichkeit sind. Sie wird beispielsweise verbieten, Produkte ohne Nachweis als klimaneutral zu bewerben und soll bis 2026 in den Nationalstaaten gesetzlich verankert sein.
Mischa Erhard zum Verfahren um irreführende Werbung beim Süßwarenhersteller Katjes. Mach die Dinge doch mal anders, das ist der Werbespruch, mit dem Katjes in das Jahr 2023 gestartet ist. Vielleicht auch ein Motto für die Verkehrsministerinnen und Minister der Länder und den Bundesverkehrsminister Wissing. Der hat heute einen fahrerlosen LKW auf der A9 bei München getestet und seine Kolleginnen und Kollegen aus den Ländern trafen sich in NRW in Münster, um zu besprechen, wie sie den öffentlichen Verkehr anders machen können. Und ganz vorn dabei natürlich ein Thema, das Deutschland-Ticket. Darüber kann ich jetzt sprechen mit unserer NRW-Korrespondentin Felicitas Böselager. Wissen wir denn schon mehr dazu, wie es weitergeht mit dem Deutschland-Ticket?
Ja, also so richtig wissen wir das jetzt noch nicht. Das Deutschland-Ticket, das ist klar, das soll bleiben, auch über 2024 und 2025 hinaus. Die Verkehrsminister und Ministerinnen nennen es eine Erfolgsgeschichte und wollen an dieser Erfolgsgeschichte also auch dringend festhalten. Das Problem ist nur, dass nicht geklärt ist, wie diese Erfolgsgeschichte künftig finanziert werden soll. Bislang ist es so, dass die Länder die eine Hälfte und der Bund die andere Hälfte bezahlt haben, also beide 1,5 Milliarden Euro. Aber das Ticket wird aus verschiedenen Gründen in Zukunft wahrscheinlich mehr kosten. Und dann ist die Frage, wer bezahlt diese Mehrkosten? Wird das Ticket dann für die Kundinnen und Kunden teurer oder zahlen Bund und Länder mehr? Das ist nach wie vor unklar. Bund und Länder hatten für die Finanzierung des Tickets vereinbart, dass man das überschüssige Geld aus 2023 in das Jahr 2024 transferieren kann. Aber dafür ist eine Gesetzesänderung notwendig und die hat der Bund bislang noch nicht auf den Weg gesetzt. Da fordern die Länder jetzt, dass der Bund hier schnell etwas vorlegt. Und dann wäre eine Lösung für die Finanzierung auch, dass es schlicht mehr Menschen abonnieren. Es sind nämlich im Moment 11 Millionen Menschen und besonders auf dem Land ist es nicht besonders weit verbreitet. Also da wäre auch eine Lösung, dass einfach mehr Menschen das Deutschland-Ticket im Abo haben. Im Sommer soll dann oder nach dem Sommer soll dann nochmal über die Finanzierung gesprochen werden, mit dem Ziel, dass man dann nicht bei jeder Verkehrsministerkonferenz wieder darum ringen muss.
Und eine weitere Idee der Finanzierung allgemeiner, auch für den ÖPNV, die von Bundesverkehrsminister Wissing ins Gespräch gebracht wurde, ist ja ein durch privates Kapital finanzierter Infrastrukturfonds. Was soll der genau finanzieren und wie weit sind da die Pläne?
Ja, der soll mögliche Infrastrukturprojekte für Schiene und Straße finanzieren und zwar über die jeweiligen Haushaltsplanungen hinaus. Das finden die Verkehrsministerinnen und Verkehrsminister auch gut, diese Fondsidee, unterstützen sie und begrüßen sie. Aber woher das Geld dafür kommen soll, auch das ist noch nicht geklärt.
Vielen Dank an Felicitas Böselager für diese Einsichten zur Verkehrsministerkonferenz. Und wir schauen am Ende der Sendung noch auf die Entwicklungen an der Börse mit Claudia Wehrle in Frankfurt, beziehungsweise nicht nur an der Börse, denn Bosch, ein Schwergewicht der deutschen Wirtschaft, ist ja gar nicht an der Börse gelistet. Aber Signale von Bosch sind halt auch Signale für die Autobranche allgemein. Wie sind denn diese Signale, Stellenabbau auf der einen Seite und Investitionen auf der anderen, einzuordnen?
Also das, was Bosch da vorhat, das sind Herausforderungen, vor der die gesamte Branche steht. Noch werden ja Verbrennerfahrzeuge gebaut. Die dafür notwendigen Produkte müssen auch hergestellt werden. Gleichzeitig gilt es, die Weichen für die Zeit nach dem Verbrennermotor zu stellen. Also man muss zweigleisig fahren. Das ist teuer. Man braucht vor allem Mitarbeiter an Bord mit den entsprechenden Fähigkeiten. Nun kann jemand jahrzehntelang wirklich sehr, sehr gute Arbeit geleistet haben. Möglicherweise werden diese Fähigkeiten, Fertigkeiten aber in Zukunft nicht mehr gebraucht. Gut, was auffällt, viele Unternehmen machen sich wirklich Gedanken, was mit den Mitarbeitern passiert. Für wen, wer lässt sich wo, wie in Zukunft einsetzen? Möglicherweise werden dazu Umschulungen oder Weiterbildungsmaßnahmen gebraucht. Denn auch das spüren Unternehmen an allen Ecken und Enden. Fachkräfte fehlen und die Lücken dürften noch viel, viel größer werden, wenn die geburtenstarken Jahrgänge in Altersteilzeit oder gar ganz in Rente gehen. Und von daher lohnt es sich, in die vorhandenen Mitarbeiter zu investieren. Das geschieht jetzt nicht nur unternehmensintern. Es gibt mittlerweile auch Plattformen, auf denen man Beschäftigten eine neue Perspektive bieten kann oder bieten will, nicht nur im bisherigen Unternehmen. Also von daher, es wird momentan wirklich sehr, sehr viel ausprobiert, nicht nur in der Automobilbranche.
Und bei einem anderen Unternehmen, beim Pharmazulieferer Sartorius, ist heute der Börsenkurs um zeitweise 17% eingebrochen. Das ist ja für Börsenverhältnisse geradezu ein Erdbeben. Woran lag das?
Sartorius ist mit niedrigeren Umsätzen und mit weniger Gewinn ins neue Jahr gestartet. Viele Kunden bauen Lagerbestände ab, es wird nicht mehr so viel investiert. Die Nachfrage geht zurück. Sartorius gehört ja zu den Unternehmen, die in Zeiten der Corona-Pandemie wirklich gute Geschäfte gemacht haben. Die Produkte wurden bei der Herstellung von Covid-Impfstoffen und Covid-Medikamenten eingesetzt. Die Wachstumsraten hatten bei über 30% gelegen und vergangenes Jahr war damit nun Schluss. Sartorius reagiert, stellt sich auf die veränderten äußeren Rahmenbedingungen ein, will sparen. Aber alles in allem, die Zahlen kommen an der Börse nicht gut an. Die Aktien am Nachmittag 15,5% im Minus.
Und schauen wir nochmal auf den Gesamtmarkt.
Da sehen wir heute ein Auf und Ab. Im Plus ist der DAX gestartet, ist ins Minus abgerutscht. Jetzt steht er 0,4% höher bei 17.850 Punkten.
Und zum Schluss noch der Blick auf Euro. Anleihemarkt und Gold.
Der Euro wird mit einem Dollar 0,0666 gehandelt. Die Umlaufrendite ist von 2,52 auf 2,49% gesunken. Und die Feinunz Gold kostet 2.383,45 $.
Vielen Dank, Claudia Werle in Frankfurt. Und das war Wirtschaft und Gesellschaft für heute. Diese Sendung und alle Beiträge finden Sie auch wie immer in der Deutschlandfunk Audiothek App. Mein Name ist Markus Wolf. Vielen Dank für Ihr Interesse an der Wirtschaft.